Sie haben Post. Also jetzt nicht wir heute hier, sondern so hieß es vielleicht vor ungefähr knapp 2000 Jahren, irgendwann mal in einer Gemeinde irgendwo in Kleinasien. Der, der geschrieben hatte, das war Petrus. Den kannten die ganz gut, sie hatten einen guten Kontakt zu ihm. Und dieser Petrus, der schreibt den Brief. Und er hat ein großes Anliegen. Er weiß, dass die Gemeinde in Gefahr besteht, also dass da Gefahren besteht, dass da Anfechtungen da sind. Und er schreibt einen Brief, um dieser Gemeinde Mut zu machen. Und er weist darauf hin, dass es da so Anfechtungen gibt. Anfechtungen von innen, dass es da Probleme geben kann. Also, dass da Irrlehrer in der Gemeinde sein können. Und er weist auch darauf hin, dass Anfechtung von außen gibt. Christenverfolgung zum Beispiel. Und da setzt er sich hin und schreibt einen Brief. Aber bevor er auf diese konkreten Anliegen eingeht, da schreibt er ganz viel an den Anfang dieses Briefes, was die Menschen zum Lob Gottes ermutigt und was diesen Menschen in der Gemeinde Hoffnung geben soll. Und er bezieht sich dabei auf ein Ereignis, das ein paar Jahre zuvor stattgefunden hat. Die Auferstehung von Jesus. Und bevor er da ganz viele, ganz konkrete Sachen sagt, auch wie die in der Gemeinde zusammen leben sollen und sowas, da schreibt er ganz am Anfang seines Briefes folgende Sätze. Und ich lese aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1, von Vers 3 bis zum Vers 9. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereitet ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Darum werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid, in mancherlei Anfechtungen, auf dass euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbar wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Das ist dieser Text, ein total dichter Text. Und es ist ein Stichwort, was hier so irgendwie ständig wieder aufleuchtet in diesem Text. Das ist das Stichwort Hoffnung. Also ganz am Anfang wird es genannt, aber auch die nächsten Verse, die sprechen genau von dieser Hoffnung. Also Hoffnung auf die Freude, die stattfinden wird. Hoffnung, mit bei Gott zu sein. Ihn ganz nah zu erleben. Eine unaussprechliche Freude, die da sein wird. Da ist jetzt vielleicht noch nichts in den Anfechtungen der Gemeinde davon zu sehen. Aber es ist klar, diese große Hoffnung ist da. Und darum soll es heute Morgen gehen. Wie kommen wir zu dieser Hoffnung und wie können wir die leben? Auch wenn wir heute in einer ganz anderen Zeit leben als die Gemeinde damals. Und ich will euch am Anfang eine Frage stellen und sage, versucht mal diesen Satz weiterzuführen. Hoffnung ist für mich wie? Und das darf man jetzt auch reinrufen hier, ja? Wie Sonne, danke. Ja? Ja, danke. Ja.
Ewiges Leben.
Ja. Danke, erste Gedanken. Wir merken schon, es ist so, wir haben so eine Bilder im Kopf, ja, also Sonne zum Beispiel. Und wir haben aber so eine konkrete Hoffnung. Also wenn wir da von Jesus reden, der die Hoffnung ist, der uns selber Hoffnung gibt. Und mir ist auch so ein Vergleich eingefallen und das habe ich so über diese Predigt geschrieben. Hinterm Horizont geht's weiter. Und ich gebe ja ehrlich zu, Udo Lindenberg hat mir bei der Formulierung dieses Titels ein ganz klein wenig geholfen. Ja, also der hat dieses Lied geschrieben und vermutlich haben das viele irgendwie im Ohr. Hinterm Horizont geht's weiter, ein neuer Tag. Hinterm Horizont geht's weiter, zusammen sind wir stark. Wir singen das jetzt nicht, keine Bange. Ja, aber das ist ja genau das, was dieses Lied ausdrückt. Hinterm Horizont geht's weiter. Also da, wo wir nicht weiter sehen können. Und manchmal, da kann man sehr weit bis zum Horizont sehen. Also irgendwo, wenn man am Meer steht oder auf dem Berg oben und man sieht richtig weit. Aber was nach dem Horizont kommt, das sehen wir nicht. Aber wir dürfen darauf vertrauen, die Hoffnung haben, da ist noch was. Und so ist es ja mit manchen Bildern oder Hoffnungen so, mir ist das auch so eingefallen, also Sonne hat jemand gesagt, also Sonnenaufgang am Meer zu sitzen, wenn es noch irgendwie finster ist. Und irgendwann dann ist so ein ganz heller Schein am Horizont. Und innerhalb von kurzer Zeit wird es heller und die Sonne kommt da raus. Das finde ich immer wieder einen ganz genialen Anblick. Das ist Hoffnung oder Bilder für Hoffnung. Und ich habe mich so gefragt, Hoffnung, was ist das eigentlich? Und ich habe mal nachgeschaut und fand es ganz interessant, also im Mittelhochdeutschen, also das, was die Leute vor ja, ungefähr 800 bis 1000 Jahren so in unserer Gegend gesprochen haben, also im Mittelhochdeutschen, da hat das Wort oder das Wort Hoffnung, das kommt vom Wort hüpfen. Das hat mich erstmal ein bisschen verwundert. Hüpfen, so oder vor Erwartung zappeln, aufgeregt umherhüpfen. Ich habe so an Kinder gedacht. Wenn irgendwas ganz Aufregendes passiert, man hat die Hoffnung, dass jetzt was passiert, so am Geburtstag, ja, wenn man da so, oder an Weihnachten, ja, kurz vor der Bescherung, da kann kein Kind eigentlich ruhig sitzen bleiben. Ja, sondern das hüpft umher, das bewegt sich. Ja, das ist diese Hoffnung. Und ich habe so gedacht, naja, das hat sich bei uns Erwachsenen irgendwie rausgewachsen. Also wenn ich beim Zahnarzt sitze im Wartezimmer und habe die Hoffnung, dass der nicht bohrt, dann fange ich nicht an rumzuhüpfen. Wäre vielleicht ein bisschen peinlich, aber vielleicht merken wir es manchmal doch, Hoffnung, immer so eine feste Hoffnung haben, da sind wir aufgeregt und warten, dass da was passiert. Und das ist hier eine konkrete Hoffnung, die sich an Jesus orientiert. Das ist nicht so eine vage Hoffnung. Es gibt ja auch so eine vage Hoffnung und sagen, naja, ich hoffe, dass morgen das Wetter wieder besser wird oder irgend sowas. Oder so wie die Hoffnung von dem Dachdecker, der vom Dach eines Hochhauses fällt, dummerweise. Und als er so ungefähr auf der Höhe vom 7. Stock ist und da so vorbeifliegt, da sagt er, also bis hierher ging ja noch alles gut. Das ist eine ganz schwache Hoffnung. Ja, ob das auf den letzten 9 Stockwerken genau noch so gut weitergeht. Und da merken wir das manchmal. Wir haben so eine Hoffnung, die da sind, die auch manchmal ganz stark sind, aber auch, die ganz schnell wieder zerplatzen können. Hoffnungen, die uns irgendwie ganz weit voranbringen, die uns Kraft geben und Mut geben, aber das sind so unsere menschlichen Hoffnungen manchmal. Da denkt man, ah, da kann ich mich auf meine eigene Kraft verlassen, meine eigene Stärke, ich traue mir doch was zu und da ist diese große Hoffnung da und irgendwie ganz schnell, ganz kurz danach, da bricht das alles irgendwie zusammen und die Hoffnung, die ist weg. Wenn ich mich so auf meine eigene Kraft verlasse. Wenn ich denke, ich habe alles im Griff. Und ich habe gelesen, Theodor Fontane, dieser Schriftsteller, der hat mal den Satz gesagt, Leben heißt Hoffnungen begraben. Das ist nicht positiv. Da erzählt ein Mann irgendwie und guckt auf sein Leben und sagt, ich musste so viele Hoffnungen begraben. Da ist Hoffnung verloren gegangen bei manchen. Vielleicht auch bei manchen unter uns. Und vielleicht auch bei manchen Christen, die irgendwie ganz stark angefangen haben, ein Leben mit Jesus Christus zu führen. Und dann ist diese Hoffnung verloren gegangen. Und was ist dann? Was stärkt da? Was hilft da? Wie können wir uns da gegenseitig Mut machen, dass wir da nicht bloß so mitleidige Beobachter sind, die dann sagen, naja, ist eben so. Leben heißt Hoffnung begraben. Ja, passiert, dumm gelaufen, was soll man machen? Und vielleicht ging es nicht bloß uns heute so, sondern ich vermute den Leuten damals in der Gemeinde, an die Petrus geschrieben hat, genauso. Da waren Menschen da, die hatten vielleicht große Hoffnungen, aber irgendwie sind da auch Hoffnungen verloren gegangen. Und das weiß der Petrus. Und deswegen greift er dieses Thema auf. Und bevor er ganz viele konkrete Sachen dann in diesem Brief schreibt, schreibt er genau diese Sätze an den Anfang. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Die Auferstehung, das ist der Punkt, woran Petrus diese Hoffnung festmacht. Er sagt den Leuten, daran könnt ihr euch festhalten. Das ist der Grund der Hoffnung, dass Jesus auferstanden ist. Paulus schreibt das auch noch an einer anderen Stelle. Da schreibt er, ist Christus nicht auferstanden, so ist euer Glaube vergeblich. Also das ist ja so diese Beweiskette fast, ja. Also Grund der Hoffnung für alles das, was ist, auch was hier noch in diesem Text beschrieben wird, Hoffnung, die über das Leben hinausgeht bis in die Ewigkeit, dass der Grund für die Hoffnung ist, Jesus ist auferstanden. Und das ist keine Illusion oder keine Hoffnung, die so ganz schnell wieder verpufft, wo dann alles weg ist, sondern das ist die Hoffnung, die Hoffnung gründet sich nicht auf den Wunsch und die Kraft, also so aus eigener Kraft das zu tun, sondern die Hoffnung, die sich da im Neuen Testament widerspiegelt, begründet sich auf dieses Ereignis, Auferstehung. Die Auferweckung des gekreuzigten Christus ist der hoffnungsvolle Durchbruch in die Zukunft. Und deswegen schreibt der Paulus, das auch so, der Petrus, auch so in diesem Brief. Das ist der Kern dieses Abschnittes und damit leitet er diesen Brief ein und sagt, auf diese Hoffnung der Auferstehung, darauf könnt ihr bauen. Und der Petrus, das ist ja einer, der das selbst miterlebt hat. Ich will noch mal so kurz dran erinnern. Ja, also und ich glaube, beim Petrus war das auch so. Er hat sich immer wieder im Laufe seines Lebens an dieses Ereignis erinnert. Ja, da irgendwo vor knapp 2000 Jahren in Jerusalem ein Gedränge in der Stadt, viele Leute waren da, es wurde das Passafest gefeiert. Und viele Leute waren froh und glücklich. Aber irgendwo in so einem Hinterhof, im Hinterhaus eines Jerusalem, irgendwo in der Straße in Jerusalem, da saßen so ein paar Leute zusammen. Traurige Gestalten. Sie hatten sich eingeschlossen. Sie hatten richtig Angst. Und so Wörter wie Freude oder Hoffnung oder sowas, das waren für sie Fremdwörter geworden. Das waren genau die engsten Mitarbeiter von Jesus von Nazareth. Die saßen dort zusammen. Und sie waren ziemlich hoffnungslos. Und ich kann mir das so vorstellen, wie sie so ihre Hoffnungslosigkeit geteilt hatten. Also, dass einer vielleicht so ganz kleines bisschen positiv sieht und sagt, naja, er hat wenigstens noch ein anständiges Grab bekommen. So, und dann waren auch die Frauen da, die gesagt haben, also unsere einzigste Hoffnung, die wir jetzt noch haben, ist, dass wir morgen früh da rausgehen ans Grab und ihm die letzte Ehre erweisen, ihn mit wertvollen, duftenden Ölen einbalsamieren. Das ist die einzigste Hoffnung, die wir noch haben, ihm dann noch irgendwie was Gutes zu tun. Und es gab vielleicht auch die Zweifler, die dort mit dabei saßen und sagen, naja, irgendwie ist er selber dran schuld. Er hat ja auch ganz schön provoziert, die Oberen unserer Zeit. Vielleicht noch ganz andere Gedanken. Und dann gibt es vielleicht auch die, die so ein ganz kleines Fünkchen Hoffnung noch hatten. Die da gesagt haben, hey, erinnert euch doch mal dran. Er hat es doch ein paar Mal gesagt, dass mit dem Tod nicht alles aus ist. Und dass er nach 3 Tagen auferstehen wird. Und manche haben sich vielleicht an die schönen Ereignisse erinnert, die sie miteinander hatten, wo sie unterwegs gewesen sind, wo sie gemerkt haben, da ist Jesus, der hat uns losgeschickt, er hat uns Mut gemacht, uns mit Vollmacht ausgerüstet. Aber irgendwie ist es alles vorbei. Da haben diese Menschen, die so viel mit Jesus erlebt haben, irgendwie ihre Hoffnung aufgegeben. Aber es kommt eben was danach. Die bleiben nicht dort alleine sitzen. Und so nach und nach keimt da Hoffnung auf. Also diese erste Hoffnung, dass die Frauen, die dann am nächsten Tag früh am Grab waren, berichten, das Grab ist leer. Und genau der Petrus, von dem ja, der ja dann später diesen Brief geschrieben hat, der rennt raus und schaut sich das an. Und trotzdem kann er es nicht so ganz begreifen, was dort passiert ist. Aber dann endlich oder wenige Stunden später steht Jesus mitten bei ihnen. Der auferstandene Herr, der begegnet diesen Menschen und er begegnet Petrus. Und er erlebt das, der Auferstandene ist da. Das erlebt er da in diesem Jüngerkreis und er erlebt das nochmal ganz, ganz deutlich da am See Genezareth. Das ist ja das, die Jünger sind trotzdem, nachdem sie das alles gewusst haben, nachdem sie das erlebt haben, und gerade der Petrus, der in das leere Grab hineingeschaut hat, der sogar hineingegangen ist. Und trotzdem hat diese Hoffnung noch nicht ganz so dauerhaft angehalten. Er und seine Freunde gehen wieder zurück an den See Genezareth, da wo sie hergekommen sind, zurück in ihren Alltag. Und in dieser Situation, dort also da wieder fischen und irgendwie wieder nichts gefischt haben, in dieser Situation begegnet ihnen der Auferstandene, der da am Ufer steht. Und ich finde das ein genialer Satz in dieser Geschichte. Jesus stand am Ufer, steht da drinnen. Ein kleiner Satz, der das aber deutlich macht. Der Auferstandene steht mit dabei. Und ich glaube, das ist nicht bloß damals so gewesen, sondern das ist heute so. Jesus steht am Ufer. Der Auferstandene, der steht dabei. Und das kann uns Hoffnung geben. Und das hat diesen Männern damals Hoffnung gegeben. Diese Auferstehungshoffnung, die Petrus und auch die anderen, aber hier geht es ja konkret um Petrus, dort erlebt hat, die trägt durch. Und der Petrus, der hat manche Situation erlebt, wo er ziemlich am Ende war, wo er verzweifelt war. Aber gerade dort am See, da beruft ihn Jesus wieder ganz neu. Und die Auferstehungshoffnung, die ist plötzlich wieder da. Und die trägt ihn durch sein Leben. Und die kann er dann ein paar Jahre später hier in diesem Brief an die Gemeinden, für die er verantwortlich war, bezeugen und damit ihnen wieder Mut machen. Und da schreibt er eben genau von dieser Auferstehungshoffnung. Und das ist dieser starke Satz, mit dem dieser Brief losgeht. Also nachdem da Petrus so diesen üblichen Briefgruß geschrieben hat. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Dieser Petrus, der kann anderen Mut machen, indem er ihnen von seiner eigenen Hoffnung erzählt. Von seiner Auferstehungshoffnung, die er selber erlebt hat. Und ich finde das das Tolle an dem Brief, dass der Petrus hier so das persönlich bezeugen kann. Er sagt nicht, liebe Freunde, ich habe es mal irgendwie gehört, das soll mal passiert sein und ich will euch damit in diese Gedanken mit reinnehmen, so ganz theoretisch. Sondern er sagt, ich habe es erlebt. Und diese Hoffnung, die prägt mich auch in meinen Alltag hinein. Und ich glaube, das ist eine Aufgabe für uns heute, dass wir Menschen mit in die Auferstehungshoffnung hineinnehmen dürfen. Und wir wissen das alle von uns, glaube ich, selber, wenn wir ehrlich sind. Es gibt Situationen, da ist diese Hoffnung ganz stark. Und es gibt Situationen, da zweifeln wir an dieser Hoffnung. Und manchmal fühlen wir uns ein bisschen hoffnungslos an manchen Stellen. Und da ist es gut, uns gegenseitig Mut zu machen, von der eigenen Hoffnung weiter zu erzählen. Ohne Druck zu machen und sagen, also du musst ja hoffen sonst, ja? Das bringt nichts. Da bringen auch Appelle nichts. Aber ich darf von meiner Hoffnung erzählen. Und ich darf das annehmen, wenn ich mich manchmal hoffnungslos fühle, dass da andere mir von ihrer Hoffnung weitergeben. Das sind wir auch als Gemeinde aufeinander angewiesen. Und diese Hoffnung, mit der Petrus ja hier Mut macht, das ist nicht so eine vage Hoffnung. Ja? So, hoffentlich geht alles glatt, das ist die Hoffnung der frisch Rasierten so, sondern das ist eine lebendige Hoffnung, von der hier die Rede ist. Also lebendige Hoffnung ist möglich, weil durch die Auferstehung Jesu eine Hoffnung da ist, die uns Kraft gibt, über den Tod hinaus. Also wer im Leben Kontakt mit diesen Auferstandenen Jesus, wer im Leben Kontakt mit diesen Auferstandenen Jesus bekommt, der muss nicht bloß so ein bisschen hoffen, sondern der hat eine feste Hoffnung. Glaube an Jesus wird immer zusammen mit lebendiger Hoffnung geschenkt. Aber trotzdem wäre so eine Hoffnung manchmal vielleicht ein bisschen fade und schal, wenn sie keinen Inhalt hätte. Und dieser Inhalt, den beschreibt der Petrus hier. Ein Erbe wird für uns im Himmel bewahrt. Das ist was Tolles, wenn wir was erben. Also wenigstens, wenn es keine Schulden sind. Ja. Aber das ist ja hier ganz positiv. Hey, da ist was für euch da. Das ist eine Hoffnung. Eine Hoffnung, die weit über das hinausgeht, was ihr hier so erlebt. Und dieses Erbe, das wird mit drei Adjektiven hier im Text erklärt. Unvergänglich, unbefleckt und unverwelklich. Unvergänglich. Also die Inflationsrate ist gleich null. Es ändert sich nichts daran an diesem Erbe. Egal wie es gerade aussieht, egal ob die Sonne scheint oder ob es regnet, egal, ob Deutschland Fußball-Weltmeister wird oder über die Gruppenphase nicht hinauskommt. Das ist vollkommen egal. Das Erbe ist da. Diese Auferstehungshoffnung bleibt bestehen. Die nimmt niemand weg. Dieses einmalige Ereignis bleibt bestehen. Das ist unbefleckt, dieses Erbe. Makellos rein. Kein Schmutz drauf, keine Fett- oder Rotweinflecke, nix. Einfach porentief rein. So rein, wie es bloß Jesus hinkriegt. Und unverwelklich. Also das Erbe, das wir von Gott bekommen, das vergammelt nicht. Ja, ganz viele Dinge, die wir so haben, auf die wir auch manchmal unsere Hoffnung setzen, die sind so ganz schnell wieder vorbei. Und auch der, der sich auf das beste Auto freut, seinen Traumwagen fährt, der wird irgendwann nach ein paar Jahren erleben, auch das rostet. Aber dieses Erbe, was wir hier haben, das vergeht nicht. Dieses Erbe, die lebendige Hoffnung, die erwartet uns in Jesus Christus. Er wird uns gehören und wir gehören ihm. Lebendige Hoffnung haben, das heißt, sein Leben mit Jesus Christus zu leben. Und in Leben ist das, was lebenswert ist, was hoffnungsvoll ist. Lebendige Hoffnung haben heißt auch, mein Leben in diesen Lichtschein Gottes zu stellen, damit mein Leben im hoffnungsvollen Licht der Auferstehung von Jesus erscheint und scheinen kann. Das ist genau das. Ich darf diese Hoffnung annehmen und weitergeben. Und das ist das, was der Petrus hier noch weiter beschreibt in diesem Abschnitt. Er sagt, es ist eine Hoffnung, die weitergeht. Und ihr dürft die weiter hinaustragen. Und im zweiten Teil dieses Textes macht er ja dann deutlich, dass diese Hoffnung sogar über den Tod hinausreicht. Bis zur letzten Zeit steht dann hier. Also die Kraft der Auferstehung von Jesus, die macht mich zu einem Menschen, der auch im Alltag hoffnungsvoll leben kann. Und im praktischen Lebensvollzug wird aus der hoffnungslosen Aussage, ach, das macht doch alles irgendwie überhaupt keinen Sinn, die hoffnungsvolle Zusage, Leben mit Jesus hat Sinn. Da brauche ich nicht so irgendwie so trostlos durch die Welt zu trotten, sondern darf hoffnungsvoll auf das Ziel Jesus zugehen, der uns selbst die Hoffnung geben will, die wir brauchen. Jesus schenkt uns Hoffnung und gibt uns echtes Leben. Und dazu lädt er uns ein. Zum ersten Mal oder immer wieder neu. Da besteht diese Einladung von Jesus. Hey, diese Auferstehung, diesen Fakt der Auferstehung, der bleibt fest bestehen. Und darauf kannst du bauen. Auch wenn es manchmal nicht so glatt läuft. Aber das ist da. Diese Hoffnung, bei ihm zu sein, mit ihm zu leben. Und ich will schließen mit einer kleinen Geschichte, die ich mal gelesen habe. Da ist eine Quelle. Und an dieser Quelle kommen viele durstige Menschen vorbei. Die haben alle die Hoffnung, dass sie dort frisches, klares Wasser trinken können. Und einer, der vorbeikam, das war ein berühmter Wissenschaftler. Und er schaute sich das Wasser an und sagt, das Wasser sieht ziemlich klar aus. Aber ob das auch bakterienfrei ist? Und während er noch so seine mikroskopischen Untersuchungen anstellte und auf die Ergebnisse wartete, verdurstete er. Im anderen, der durstig vorbeikam, denn war es irgendwie zu mühsam, aus dieser Quelle zu trinken. Da hätte er sich ein bisschen runterbeugen müssen und alles sowas. Und er ging einfach weg, um einen Becher zu holen. Im dritten war das Wasser zu kalt aus dieser Quelle. Und er baute seinen kleinen Spirituskocher auf und erhitzte erstmal dieses Wasser. Und dann nahm er einen Schluck. Und das war viel zu heiß jetzt geworden. Er verbrannte sich die Zunge und schüttete vor Wut alles weg. Und ein anderer kam und er sagte, Wasser aus der Quelle ist schon okay, aber irgendwie ist mir Cola lieber. Also vielleicht gibt es irgendwo einen Imbissstand, wo ich eine richtig kühle Cola kriegen kann. Und er ging auch weg. Und so kamen viele Durstige und gingen auch wieder. Und einer kam und trank. Ich habe die Hoffnung, dass wir genau zu diesen Menschen gehören. Die kommen und trinken und aus der Auferstehungshoffnung leben können. Amen.
Konfession.
Ja. Hoffnung hat einen Namen, Jesus Christus, der Sohn Gottes. Und in alten Gebeten, dem Psalm, wird Gott gepriesen und bejubelt. Und wir wollen beten mit Worten aus Psalm 95. Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln. Lasst uns den Fels unseres Heils preisen. Lasst uns mit Dank vor ihn hintreten. Lasst uns Loblieder auf ihn anstimmen. Denn der Herr ist ein großer Gott, der große König über alle Götter. Ihm gehören die Tiefen der Erde und die höchsten Berge sind sein. Das Meer gehört ihm, denn er hat es erschaffen. Seine Hände haben das trockene Land geformt. Kommt, lasst uns anbeten und uns vor ihm beugen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. Gott, du Schöpfer und Erhalter unseres Lebens, wir wollen dir dankbar singen, dass du uns das Leben gibst.
Thank you.
Herr, wir bitten dich für alle Menschen, die dich im Gebet suchen. Wir bitten dich für alle, denen zum Beten die Worte fehlen. Für alle, die glauben, dass Beten nichts hilft. Wir bitten dich für einen guten Dialog in unserer Gemeinschaft und in den Kirchen. Wir bitten dich für gelingende Gespräche zwischen Eltern und Kindern. Für das rechte Maß von Reden und Schweigen. Und wir bitten dich um den Mut, in unseren Familien, unseren Nachbarn und Freunden von dir zu erzählen. In der Stille legen wir in deine Hände, Gott, was uns persönlich bewegt. In dem Vertrauen auf deine Nähe, Herr, treten wir gemeinsam mit deinen Worten vor dich. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Thank you. Herr, ich richte meinen Blick auf dich. Du kennst meine Sorgen und Fragen, und doch schenkst du mir Hoffnung und neue Zuversicht. Vater, du bist treu. Du gehst mit uns durch helle und durch dunkle Tage und du lässt uns niemals allein. Du bist treu an unserer Seite und dafür danken wir dir.
Thank you.
Herr, weil du treu und gut zu uns bist und deine Liebe niemals aufhört, möchten wir dich loben mit Worten, mit Liedern, mit Freude und Dankbarkeit dir begegnen. Nicht nur diesen Sonntag, sondern auch über diesen Sonntag hinaus. Dir allein gehört die Ehre.
Und da wollen wir auch noch um den Segen Gottes bitten. Und so segne und behüte euch Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Schöpfer der Welt, der nur ein Wort gesagt hat und es ist geschehen. Und ich segne euch der Sohn Jesus Christus, der am Kreuz für uns gestorben ist, aber der als auferstandener Herr uns heute noch Hoffnung geben kann. Und ich segne euch der Heilige Geist, der tröstet und die Verbindung zum Vater herstellt. So segne euch der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.
Herzliche Einladung noch zum Kaffee im Anschluss. Hinten gibt es noch die Listen für den 31. Mai. Da schaut mal, wo noch Lücken sind und wir freuen uns, wenn ihr euch da eintragt. Ansonsten euch allen eine gesegnete Woche.